So Leute, es ist geschafft. Ich bin in die Saison eingestiegen. Gestern war Bienenwald-Marathon in Kandel und ich bin der Halbmarathon gelaufen. Wie immer hatte ich hinterher schwere Beine und nicht so viel Hunger. Ich habe trotzdem verpflegt, denn das ist einfach wichtig. Nicht nur das ist wichtig oder nicht nur da ist die Verpflegung wichtig. Das ist auch sonst ein sehr heikles Thema, weshalb wir heute mal über Red S sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf 4 Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team.
Wie ist es bei dir so nach Wettkampf oder harten Trainingseinheiten? Hunger da oder Hunger eher nicht da?
Ja, also meistens habe ich schon Hunger, beziehungsweise bin einfach so vernünftig, was zu essen. Meistens habe ich wenig Appetit auf süße Sachen, weil ich das ja schon während dem Wettkampf oder auch während dem Training zu mir nehme. Gels, Riegel, na Riegel eigentlich eher nicht, aber ISO halt. Und das ist schon immer sehr, sehr süß. Darüber hatten wir es ja letzte Woche. Deshalb will ich dann meistens eher was, was irgendwie ein bisschen salzig schmeckt oder keine Ahnung, halt irgendeinen anderen Geschmack. Und dann ist es halt besser, wenn es nicht nur Kuchenbuffet gibt, sondern vielleicht auch ein Leberwurstbrötchen.
Gut, aber die Antwort wäre, du hast eigentlich auch nicht so viel Hunger, sondern du isst halt, weil du vernünftig bist.
Kommt drauf an. Also wenn es gerade Mittagszeit ist und ich sowieso normalerweise Mittag essen würde.
Okay, also bist du für meinen Erfahrungshorizont eher so ein bisschen die Ausnahme, weil ich habe jetzt in den 13 Jahren im Triathlonsport und davor ja auch schon sportlich aktiv schon viel erlebt und mit vielen Leuten gesprochen und ich habe oft gehört, dass Essen nach dem Wettkampf nicht so einfach ist und dass manche Leute sich auch schwer tun bei der Verpflegung im Training oder ums Training rum tatsächlich auch und das habe ich tatsächlich öfter gehört, als dass mir Leute erzählt haben, boah, nee, wenn ich quasi Marathon gelaufen bin, dann muss ich erstmal einen halben Kuchen essen und eine Pizza und dann geht es mir wieder gut. Und dann bist du tatsächlich so ein bisschen die Ausnahme, wenn du sagst, hier, ich hab da eigentlich nicht so ein Problem.
Ja, also wenn es, wie gesagt, nur Kuchen gibt, dann verschmähe ich den wahrscheinlich eher. Ja. Aber so eine Laugenstange oder Brezeln oder sowas sind schon immer hilfreich.
Ja, also das gibt es ja eigentlich im Zielbereich immer. Und das kann es ja bei uns zu Hause nach dem Training auch immer geben, wenn man das möchte. Ich finde ja toll, diese Kombination. Oder das ist eine Kombination, dann so mit Schoko überzogene Laugenbrezeln, so kleine. Das ist genau das Richtige.
Nur bei dem Wetter gestern wären die wahrscheinlich sehr schnell geschmolzen.
Ja, und ja.
Man nimmt ja auch diese kleinen Brezeln mit einem gewissen Grund, einfach um den Salzverlust wieder auszugleichen.
Salz ist aber bei den mit Schokolade überdingselten Brezeln auch ein bisschen mit dabei. Also das hätte man dann schon auch. Aber das ist ja auch immer eine Geschmackssache, was man dann mag und was man nicht mag. Es ist aber keine Geschmackssache und eigentlich auch nicht verhandelbar, dass wir, wenn wir Sport machen, eben so ein gewisses Maß an Energie schon zuführen müssen. Weil, das glaubt man ja kaum und man kriegt das auch irgendwie nicht so mit, aber selbst wenn wir auf der Couch sitzen und uns nicht bewegen oder im Bett liegen und schlafen, verbrauchen wir trotzdem Energie.
Ja, definitiv. Sogar bettlägerige Leute die vielleicht 80, 90 sind, die leben ja auch nicht von Luft und Liebe, sondern die müssen auch irgendwas essen. Mhm. Und das sind dann vielleicht sehr geringe Mengen, weil sie auch vielleicht nicht mehr so einen großen Magen haben. Aber trotzdem müssen die jeden Tag was zu sich nehmen. Sonst, ja, existieren die eben auch nicht mehr ewig. Genau. Und genauso ist es bei uns natürlich auch. Unser Körper braucht extrem viel Kalorien, um überhaupt erstmal ganz grundlegende Prozesse, wie zum Beispiel die Verdauung, wie eben unsere Denkleistung oder auch ja, den Auf- und Umbau von Organen und Zellen und Muskeln und Knochen und so weiter aufrechtzuerhalten. Also wir denken zwar immer, wir sind unser Leben lang derselbe Mensch, aber permanent ist da was im Fluss und permanent werden irgendwelche Hautschuppen ausgetauscht und Haare wachsen und alles das geht halt nicht ohne ein paar Kalorien oder ohne viele Kalorien. Und ja, alle Prozesse, die da, ohne dass wir es merken, in unserem Körper ablaufen, auch zum Beispiel nachts, viele Umbauprozesse kosten eben Kraft.
Brauchen Energie.
Und das nennen wir dann den Grundumsatz. Das ist ja das, was wir brauchen, um überhaupt zu existieren, ohne auch nur einen Finger zu rühren, ohne mit dem linken Bein aus dem Bett zu steigen oder ohne irgendwie Sport zu machen.
Ja, genau. Und der ist natürlich von Organismus zu Organismus unterschiedlich. Ich sage es jetzt so, weil manche von uns sind halt größer, manche sind kleiner, manche wiegen mehr, manche wiegen weniger. Und je mehr Masse der Körper verwalten muss, umso mehr Energie braucht er natürlich auch. Also dass jemand mit 120 Kilo und 2,10 Meter mehr Grundumsatz oder einen höheren Grundumsatz hat als jemand mit 1,65 und 60 Kilo oder 50 Kilo, das ist klar. Aber das Prinzip funktioniert trotzdem bei jedem Körper gleich. Es gibt eben diesen Grundumsatz, der aber bei weitem halt nicht das ist, was wir den Tag über eigentlich zu uns nehmen sollen. Weil vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich es als Luxus bezeichnen soll, aber vielleicht hat ja der oder die, der eine oder die andere den Luxus, den ganzen Tag nur rumzuliegen und überhaupt nichts machen zu müssen. Dann braucht es auch nicht viel mehr als den Grundumsatz. Aber die meisten von uns machen ja schon mehr. Das ist A, oder das kann A die Arbeit sein und ist B dann eben das Training.
Mhm. Ja, genau. Selbst unser Gehirn braucht, soweit ich weiß, ungefähr 20% der Energie vom gesamten Körper, jetzt mal abgesehen vom Training. Also das ist schon relativ viel, was da verbrannt wird. Mhm. Einfach nur, damit wir irgendwie Sprachen lernen, als Kind zum Beispiel. Gut, da brauchen wir noch viel mehr Energie wahrscheinlich für das Gehirn als Erwachsener, aber um ja die ganze Umwelt um uns herum wahrzunehmen und richtig zu interpretieren und darauf richtig zu reagieren und uns einen Reim aus den ganzen Dingen zu machen, die uns umgeben.
Manchmal hat man das Gefühl, bei manchen Menschen braucht das Gehirn überhaupt gar keine Energie. Aber das ja, ist vielleicht das Thema, ein Thema für einen anderen Podcast. Es ist tatsächlich so eben, ne, dass wir da vielleicht auch von Tag zu Tag einen unterschiedlichen Bedarf haben, weil gut, wir arbeiten, kommt auch drauf an. Es gibt Leute, die haben sehr abwechslungsreiche Jobs, manche haben, was den Energieumsatz angeht, eher monotone Jobs, Leute, die am Schreibtisch sitzen, da ist es meistens dasselbe, da unterscheidet sich das von Tag zu Tag nicht, außer die Denkleistung vielleicht, je nachdem, was der Kopf da machen muss. Manchmal gibt es ja schon auch sehr anstrengende geistige Tätigkeit und man merkt es auch, wenn man sowas macht, dass man tatsächlich müde wird, wenn man viel eingeschränkt denkt. Wenn jetzt jemand halt am einen Tag irgendwo einen ganzen Tag nur laufen muss und am anderen Tag im Büro sitzt, dann ist es natürlich ganz unterschiedlich. Und deswegen ja, kommt zu einem unterschiedlichen Grundumsatz eben auch noch, also unterschiedliche quasi Leistungsumsatz dazu, der eigentlich da in der Theorie diese alltägliche Arbeit oder das, was man aktiv eben den ganzen Tag über macht, umfasst. Bei uns, bei den Verrückten, die eben mehr als einmal die Woche trainieren, kommt halt vielleicht da auch noch viel Training dazu, was den Leistungsumsatz, glaube ich, bei uns Leistungssportlern nochmal viel größer macht als bei den meisten normalen Menschen, die das eben nicht tun.
Ja, auf jeden Fall. Also unter dem Grundumsatz versteht man wirklich nur das, was man braucht, um den ganzen Tag im Bett vor sich hin zu vegetieren. Und sobald man eben aus dem Bett aufsteht und irgendwelche Dinge tut, einkaufen geht, Kinder zur Schule bringt, Haus baut und so weiter, alles, was wir so machen an Tätigkeiten, braucht man eben noch mehr Energie. Und dieser Leistungsumsatz, wie du schon gesagt hast, ist nicht jeden Tag gleich, aber man kann schon gewisse Tendenzen erkennen. Also jemand, der eben als Kellner arbeitet oder in der Gastronomie, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr verbrennen als jemand, der im Büro arbeitet. Und jemand, der auf dem Bau arbeitet, noch dazu meinetwegen bei größter Hitze und größter Kälte, was ja auch wiederum äußere Faktoren sind, die den Energiebedarf stark beeinflussen können, der hat wahrscheinlich noch einen viel höheren Leistungsumsatz, beziehungsweise also insgesamt einen sehr viel höheren Energiebedarf.
Ebenso jemand, der zwar den ganzen Tag im Büro sitzt, aber da nebenher halt auf eine Langdistanz trainiert und nach dem Büro erstmal nochmal 2 Stunden radeln geht und 2 Stunden laufen geht oder 2 Stunden schwimmen geht und da die ganze Woche vielleicht 15 Stunden Training macht. Da ja, sieht korrekt. Das eben schon ganz anders aus. Und ja, da kann dann eben auch schnell was eintreten, was ich eingangs eben so ein bisschen beschrieben habe. Ne, man läuft jetzt an seiner Leistungsgrenze einen Halbmarathon oder einen Marathon und hat hinterher gar nicht so viel Hunger. Jetzt, wenn ich meiner Uhr glaube, ich habe es gar nicht so genau im Kopf, aber wahrscheinlich waren es irgendwie so 1800 Kalorien gestern, dieser Halbmarathon. Also bei, sagen wir mal, 10 Kilometer sind irgendwie 800 Kalorien, wenn man wirklich sehr intensiv läuft. Vielleicht waren es auch noch 1500, ist ja scheißegal. Es sind über 1000 Kalorien gewesen und dann habe ich keinen Hunger. Dann kommt man vielleicht in eine Problematik rein, dass man an dem Tag zu wenig isst. Mhm. Kommt dazu, jetzt wenn man so... wenn wir gerade dieses Thema schon aufgemacht haben, es war jetzt gestern auch nicht so, dass ich ich bin nicht von der Couch aufgestanden, Halbmarathon gelaufen und habe mich wieder auf die Couch gelegt. Das heißt, ich habe nicht nur Grundumsatz plus Lauf, sondern da ist man ja dann früher da. Dann muss man Startunterlagen abholen, dann steht man in der Kloschlange, dann ist man aufgeregt, dann läuft man sich warm, hinterher quatscht man mit 1000 Leuten, muss noch unter die Dusche wackeln, sein Zeug holen, geht dahin, läuft nochmal zurück und ist sehr aktiv eigentlich. Also ich habe dann den Tag über schon auch noch ein paar Schritte mehr gemacht als nur auf der Strecke. Das kommt dann noch dazu. Und dann habe ich keinen Hunger, weil ich eben so angestrengt gelaufen bin, was ja auch so ein bisschen den Hormonhaushalt durcheinander bringt. Also gerade wer sich mit Langdistanzen schon befasst hat und da weiß, wie so ein paar Leistungs- oder Parameter dann im Nachgang sind, wie ungesund da zum Beispiel das Blutbild aussehen kann, wie durcheinander der Körper einfach durch diese Belastung ist, der weiß, dass eben der Hormonhaushalt, der vielleicht normal für Hunger sorgt, einfach nicht mehr da ist. Der ist halt völlig zerschossen. Und ja, dann sorgt das, ich habe keinen Hunger an einem Tag mit sehr viel Kalorienbedarf, meistens dafür, dass man an dem Tag nicht ausreichend isst. Ich versuche dann immer, mich daran zu erinnern, dass mein Körper keine Maschine ist und nicht Punkt 12 Uhr nachts mein Kalorienkonto gelöscht wird und ich wieder neu anfange, sondern ich versuche dann eben einen Tag später noch ein bisschen mehr zu essen, um da so gegenzuarbeiten. Wenn ich an dem Tag, wo ich den Wettkampf habe, das nicht kann, je länger der Wettkampf ist, umso mehr kann man das auch Tage später dann noch machen. Aber das ist eben quasi so eine kleine Problematik, die, wenn das jetzt nur den Renntag betrifft, nicht so wild ist. Das kann man ausgleichen, wenn man so normal im Training sich gut versorgt und so, dann spürt man das wahrscheinlich auch gar nicht so sehr. Aber das kann eben zu einem großen Problem werden, wenn man zum Beispiel nicht nur nach dem Wettkampf keinen Hunger hat, sondern auch nach fast jeder Trainingseinheit, die man vielleicht auch nicht gut verpflegt und dann nicht wie Lotta so zur Mittagszeit vom Fahrrad kommt und sagt, ach, jetzt ist ja sowieso Mittagessen, jetzt futter ich gleich mal weiter, am besten irgendwas mit Leberwurst, sondern wenn sich halt dieses Kaloriendefizit aufsummiert von Tag zu Tag zu Tag zu Tag, dann haben wir eben ein Problem, das eben auch deswegen zustande kommen kann, dass man sich gar nicht bewusst ist, wie viel verbrauche ich eigentlich und wie viel sollte ich essen.
Mhm. Ja, und ich glaube, das ist gar nicht mal so unüblich, dass Menschen nicht wissen, erstens, wie viel sie eigentlich essen sollten und zweitens, wie viel steckt denn eigentlich an Energie in dem, was sie da zu sich nehmen.
Ja.
Klar, wir gehen immer davon aus, in der heutigen Gesellschaft isst man sowieso viel zu viel verarbeitete Lebensmittel und Pizza und Snickers und so weiter. Und da ist ja genug, sind ja genug Kalorien drinne. Mhm. Und das, dann wird man sicherlich sich gut genug ernähren. Aber ich habe schon so viele Kommentare von Leuten gelesen, jetzt auf unsere YouTube-Videos zum Beispiel, die gemeint haben, wieso, ich esse vorm Laufen nie was und selbst wenn ich erst um 2 Uhr mittags laufe oder also da gibt es viele Leute, die gar kein Frühstück zu sich nehmen,
ja.
Ob jetzt mit Absicht oder weil es einfach zu stressig ist oder ja, weil es einfach Gewohnheit ist, weil man das schon immer so gemacht hat und vielleicht auch die der Meinung ist, Frühstück ist nur was für Luschen oder keine Ahnung. Da gibt es ja super viele Glaubenssätze, die da auch mit reinspielen können. Und gerade wenn man sowieso keinen Hunger hat beim Frühstück, dann fällt einem das ja auch gar nicht schwer, das ausfallen zu lassen, diese Mahlzeit. Und dass man dann vielleicht, weil man dann nur noch 2 Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt oder vielleicht sogar nur noch eine am Abend, in ein Energiedefizit reinkommt, erst recht, wenn man noch viel Sport gemacht hat, das ist, glaube ich, gar nicht so selten. Also,
ja, weil
das würde ich tatsächlich sagen, ja, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber kommt gar nicht so häufig vor, gar nicht so selten vor. Sorry, jetzt habe ich mich nur wiederholt.
Ja, also ich will 2 Punkte hier schnell anbringen, die ich einfach auch noch als wichtig erachte. Der eine Punkt ist, es gibt auch viele Menschen, ob Mann oder Frau, sei mal da völlig hingestellt, das gibt es auf beiden Seiten. Es gibt eben auch Menschen, die sagen, ich möchte nicht zu viel essen, weil ich möchte nicht zunehmen. Ich möchte schlank bleiben, weil schlank ist schön, schlank ist gut. Ich bin da vorsichtig, nicht, dass ich irgendwie ein paar Kilo zu viel bekomme. Bei manchen ist es auch so, wenn sie mehr essen als gewohnt, dann legen sie gleich zu. Wobei das nicht heißt, dass sie deswegen zu viel essen. Das kann auch andere Gründe haben. Aber diese schlanke Linie kann auch ein Punkt sein, warum man da ein bisschen das Essen quasi vermeidet. Und der andere Punkt ist, natürlich könnte man jetzt zum Beispiel sagen, so nach einem Marathon, nach einem Halbmarathon, ich esse jetzt eine Pizza, weil ich habe ja viel verbrannt, ich esse jetzt hinterher eine Pizza. Es war zum Beispiel gestern, der Wettkampf um 10 ging es los, um 12 war der zu Ende. Zwischen 12 und 1 ist sowieso meine Zeit, wo ich jetzt zum Beispiel eine Pizza zum Mittag essen würde oder wo ich Mittag essen würde. Das heißt, wenn ich nach so einer Veranstaltung dann mein was zu Mittag esse, was ich normal vielleicht auch zu Mittag essen würde, dann füllt es ja mein Kalorienbedarf gar nicht, weil das ist ja dann eigentlich das, was ich sowieso brauche und nicht das, was ich an mehr habe. Ich könnte jetzt, wenn ich die 1500 Kalorien von meinem Lauf jetzt wieder quasi hier ins Feld führe, könnte ich sagen, okay, um das auszugleichen, gibt es jetzt heute Mittag 2x Pizza. Also ich esse 2 Pizzen hintereinander, was ich wahrscheinlich auch nie machen würde, weil es mir einfach zu viel wäre. Aber das wäre ja dann ein zusätzliches Essen. Und das macht ja eigentlich niemand. So, das könnte man wahrscheinlich auch nicht und wäre wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Aber da ist eben die Problematik, wenn man sich nicht bewusst ist, wie viel habe ich zum Beispiel Grundumsatz? Wie viel verbrauche ich an so einem Tag? Und was steckt in meinem Essen drin? Damit habe ich mich ja zum Beispiel auch ganz lange nicht befasst. Also wer meine Geschichte kennt, ihr wisst ja, ich war früher ein bisschen dicker und ein bisschen weniger sportlich. Also gar nicht sportlich. Ich habe Sport gehasst und habe mir natürlich auch keine Gedanken gemacht, was in welchem Lebensmittel drin ist. Ich habe da nie drauf geguckt. Ich habe nicht Essen eingekauft mit, das ist gesund und das ist gut für meinen Darm und hier sorge ich dafür, dass ich lange lebe, sondern ich habe geguckt, hier ist Butter, da ist Nutella, das schmeckt zusammen mega gut. So, das waren so die Leitlinien für meinen Einkauf. Was schmeckt gut miteinander? Oh, alles mit Käse überbacken schmeckt gut. Egal was für Käse. Nein, Hauptsache guter Käse, Hauptsache lecker. So. Und wenn man dann anfängt, mal drauf zu gucken, was ist denn da eigentlich drin, dann wird einem natürlich erst klar, wie viel esse ich da oder wie viel oder wie wenig esse ich. Weil, ja, wenn man dann mal zusammenrechnet, vielleicht draufkommt, dass man an einem harten Trainingstag jetzt, wenn man zum Beispiel 2-3 Stunden Rolle fährt, dass man vielleicht 2000 Kalorien mehr braucht, dann wird es schon schwer, sich zusammenzurechnen, was muss ich jetzt zusätzlich essen, um dieses Defizit irgendwie auszugleichen. Also das wäre der extra Pizza, dann habe ich nochmal 1000 Kalorien, dann esse ich eine Packung Gummibärchen, das sind was 350, vielleicht 400 Kalorien, dann esse ich nochmal 100 Gramm Nüsse, dann habe ich vielleicht die 600, die fehlen nochmal voll, aber eine extra Pizza, eine Packung Gummibärchen und 100 Gramm Nüsse, also da wird es schon Arbeit, das zu essen. Aber das wäre dann der Punkt, wo man auf Null rauskommt am Ende des Tages. Und das passiert eben ganz oft nicht.
Ja, genau. Also es gibt natürlich super viele Variablen, die hier mit reinspielen. Wir empfehlen ja auch niemandem, 3 Stunden Rolle nüchtern zu machen, nur mit einem Schluck Wasser, sondern inzwischen ist bei den meisten auch angekommen, dass man auch bei längeren Einheiten sich mit Kohlenhydraten verpflegen darf und sollte, weil es eben sonst gar nicht möglich ist, dieses Energiedefizit irgendwie wieder auszugleichen.
Ja.
Und dementsprechend muss man dann vielleicht nicht noch 3 verschiedene Snacks zu sich extra nehmen, sondern kann dann einfach während der Einheit sich gut verpflegen. Aber klar, es gibt auch Tage, wo man eben vielleicht nur 1 Stunde trainiert und wo man nichts zusätzlich nimmt und wo man dann darauf achten muss, dass man relativ bald danach die Speicher wieder füllt mit Kohlenhydraten und mit Protein, damit der Körper das alles wieder reparieren kann, was da zum Beispiel kaputt gemacht wurde, oder eben die Speicher wieder füllen kann. Und das muss man manchmal wirklich sich bewusst machen, weil man das gar nicht so mitbekommt und weil man es vielleicht auch einfach gewohnt ist, dieses Training irgendwie in den Alltag zu integrieren. Und man ist schon froh, dass man jetzt überhaupt schwimmen war und oh, wo soll ich jetzt hier noch was zu essen herbekommen oder so zum Beispiel. Also das scheitert, glaube ich, häufig auch an praktischen Problemen.
An der Praktikabilität, aber, ja.
Ja, genau. Dass man dann halt auch eigentlich noch unterwegs ist mit den Öffis oder mit dem Auto und dann da halt nicht nebenbei einen Burger essen kann oder was auch immer man dann jetzt eben bräuchte.
Ja, wenn das aber eben über eine lange Zeit nicht funktioniert, dann kommen wir eben zu einem Problem oder beziehungsweise dann quasi kickt ein Syndrom ein, um das es heute gehen soll. Also dann kann es eben dazu kommen, dass wir in ein Energiedefizitzustand kommen, der eben quasi, und das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen bekannter. Wir haben vor Jahren in unserem ersten Podcast da schon mal eine Folge zu gemacht. Da war das, glaube ich, noch nicht so in der Sportwelt angekommen. Ich glaube, hat es einen Schritt nach vorne gemacht und es ist mehreren schon eher ein Begriff. Also dieses RED-S-Syndrom, das Relative Energy Deficiency in Sport Syndrom, was einfach quasi bedeutet, dass du nicht genug isst, Syndrom quasi.
Genau, oder dass du nicht so viel nicht genügend Kalorien dafür zu dir nimmst, wie viel du Sport machst.
Ja,
also kann sein, du isst viel mehr Kalorien als der Rest deiner Familie, aber immer noch zu wenig dafür, was du leistest.
Richtig, genau. Und dafür, für diesen Zustand, beziehungsweise das, was dann eben im Körper passieren kann, hat die Wissenschaft dieses RED-S-Syndrom quasi entwickelt. Das ist eine Beschreibung für einen Zustand, in der Körper kommen kann. Da gab es quasi schon einen Vorläufer, der hat sich nur auf Frauen bezogen. Also das ist so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre aufgekommen, wo man sich eben angeguckt hat, was für eine Problematik es unter anderem bei Frauen einfach geben kann, die mehr oder weniger Sport treiben. Und das heißt Female Athlete Triad. Also was ist das quasi? Das
die Triade der sporttreibenden Frauen.
Die Triade,
das ist also ein bisschen bescheuert. Also mit Triade sind einfach 3 verschiedene Symptome gemeint oder 3 verschiedene Faktoren, die zusammen eins ergeben. Und die Faktoren sind eben ein gestörtes Essverhalten, frühes Eintreten von Osteoporose und sogenannte Amenorrhoe, das wäre das Ausbleiben der Regelblutung.
Richtig, genau.
Und das eben ohne den Grund, dass man in der Menopause ist oder sowas. Also einfach in einem normal gebärfähigen Alter sag ich mal, zwischen 12 und 40 oder so oder 45, dass man da plötzlich seine Tage nicht mehr bekommt.
Ja.
Und das ist eben leider bei Sportlerinnen häufiger vorgekommen, zusätzlich eben mit gewissen Knochenbrüchen, Stressfrakturen. Und da hat man dann eben Zusammenhänge erkannt und hat das als Female Athlete Triad benannt.
Genau. Und dann hat man aber irgendwann festgestellt, dass das halt vielleicht nicht nur auf Frauen zutrifft, also dass nicht nur auf Frauen zutrifft, dass es ja ein Krankheitsbild quasi gibt, das auf eine zu geringe Energieverfügbarkeit zurückzuführen ist. Weil das hat man eben quasi für diese, also eigentlich ist ja das gestörte Essverhalten und damit ist nicht eine Essstörung gemeint, sondern vielleicht halt auch ein nicht zielführendes Essverhalten für die Menge an Sport, die man macht. Also das ist auch ein gestörtes Essverhalten, aber es ist ein bisschen anders, als wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwie die klassischen Essstörungen hat.
Magersucht oder Bulimie oder
ja,
sowas.
Ja, genau. Mhm. Aber eigentlich ist dieses gestörte Essverhalten der Grund, der ausschlaggebende Faktor für Osteoporose und die Amenorrhoe. So kann man es eigentlich sagen. Und so ist es eigentlich bei dem Red S auch. Problematik ist geringe Energieverfügbarkeit. Und dann gibt es auf der einen Seite eben Symptome, die man vielleicht beobachten kann, um auf dieses Syndrom zurückzuschlussfolgern oder eben ganz viele Folgen der geringen Energieverfügbarkeit, die wir dann eben als Symptome wahrnehmen.
Mhm. Ja, und das ist tatsächlich eine ganze Palette an verschiedenen Symptomen, die da auftreten können, wo man sich erstmal fragt, wie hängt das alles miteinander zusammen? Aber es wird eben damit erklärt, dass man zu wenig Kalorien zu sich nimmt, gemessen an dem, was man braucht. Und ich zähle jetzt einfach mal ein paar von den Aspekten auf, die da genannt werden, die mit dem Red S in Verbindung gebracht werden. Also das wären zum Beispiel eine schlechte Knochengesundheit. Wir hatten das bei der Female Athlete Triad schon, dass diese Athletinnen eben häufiger unter Stressfrakturen gelitten haben. Also die haben sich einfach alle möglichen Knochen gebrochen, die man sich in dem Alter nicht bricht. Die bricht man sich vielleicht mit 80, 90, aber nicht mit 20, 30.
Ja.
Und das sind einfach schon mal Warnsignale, auf die man achten muss. Dann genannt wurde ja auch diese zerstörte Reproduktion, also dass man eben keine Monatsblutung mehr hat. Aber es kommen auch noch Sachen hinzu, wie zum Beispiel, dass man häufiger krank ist, also dass das Immunsystem einfach nicht so funktioniert, wie es soll, dass man auch Verdauungsprobleme bekommt und zusätzlich manchmal auch unter Depressionen oder depressiven Verstimmungen leidet, dass generell einfach die mentale Gesundheit stark drunter leidet und man auch sich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Dann werden zum Beispiel auch Schlafstörungen aufgezählt, also dass man nicht einschlafen, nicht durchschlafen kann oder einfach zu früh wieder aufwacht. Haben wir hier noch irgendwas?
Tatsächlich zum Beispiel auch beeinträchtigter Glukose- bzw. Fettstoffwechsel, also dass die Stoffwechseltätigkeit einfach beeinträchtigt ist oder verschlechtert, was natürlich jetzt für uns im Training ganz unpraktisch ist. Und ich möchte eine Sache noch ergänzen: Die beeinträchtigte Reproduktionsfunktion gilt nicht nur für Frauen. Bei Frauen ist es einfach viel schneller sichtbar, viel schneller wird es erkannt, weil wenn eben Blutungen ausbleiben, dann fällt es auf. Bei Männern kann das aber auch der Fall sein. Also auch bei Männern kann die Reproduktionsfunktion beeinträchtigt werden. Da kann auch die Libido leiden und ja, dann hätte man ein ähnliches Problem. Das fällt vielleicht nicht so schnell auf, wenn jetzt ein Mann nicht mehr reproduktionsfähig ist. Außer er hat halt Erektionsprobleme. Aber jetzt sonst würde das wahrscheinlich erstmal nicht auffallen, aber auch da kann sich das auswirken.
Ja, ich erinnere mich aber noch sehr, sehr gut an das Beispiel von Lionel Sanders, der das letztes Jahr auch bekannt gemacht hat oder eben in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass er unter diesem Red S leidet. Und der hat, glaube ich, sehr, sehr viel und ausführlich darüber gesprochen, dass er eben keine morgendlichen Erektionen mehr hatte und daran man auch erkennen kann, dass man in so einer Problematik stecken bleibt.
Ja.
Also das sollte eigentlich ja für einen erwachsenen, gesunden Mann normal sein. Aber wenn das eben ausbleibt, ist das schon ein Warnsignal. Und ich finde, das kann man viel besser erkennen oder kann man ja auch genauso gut erkennen, vielleicht wie wenn die Monatsblutung ausbleibt. Es passiert vielleicht öfter.
Ja, das ist aber tatsächlich eine Sache, die, glaube ich, einfach gar nicht so bekannt ist. Und ich würde jetzt mal sagen, Männer, die, sagen wir mal, 30, 35, 40, 45 sind, aus meinem Selbstverständnis raus hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, ey, ich bin jetzt einfach mal ganz offen, Jungs, ihr wisst das, ich rede da jetzt mal ganz locker, dass wenn man morgens keine Latte mehr hat, also die bekannte Morgenlatte, wenn das weg ist, dann denkt man, okay, ich bin halt keine 18 mehr. So, oder ich bin halt kein junger Hüpfer mehr. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was vielleicht dann im hohen Alter, haben wir auch schon ein Stück weit angerissen, wenn sich der Hormonspiegel verändert, so sagen wir mit 60, 65, 70 Jahren, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber das ist einfach nicht so bekannt. Ich habe das auch selten irgendwo groß, also klar, wenn man sich jetzt mit diesem Thema befasst, dann liest man das schon. Dann kriegt man das schon mit, wenn man da in die Wissenschaft reinschaut. Aber ich habe jetzt da noch keinen Artikel drüber groß irgendwo gelesen, irgendwo den Aufhänger, Jungs, passt auf. Wenn die Erektion morgens wegbleibt, habt ihr ein Problem. So, und dann ist es halt auch niemandem bewusst und dann fällt es halt auch niemandem auf. Und ich meine, es soll jetzt nicht heißen, dass wenn das einmal nicht der Fall ist, dass man dann gleich todkrank ist. Aber das ist tatsächlich bei Männern eben ein Punkt, wo man sich ein bisschen dran orientieren kann.
Ja, ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt, auch wenn wir jetzt vielleicht an so einem unangenehmen Thema stecken bleiben. Aber man redet halt über bestimmte Dinge nicht. Auch unter Frauen redet man vielleicht nicht über alles und unter Männern wahrscheinlich sogar noch weniger. Ich kann das ja nicht gut einschätzen, aber da kann ja jeder mal für sich selber nachdenken, würde ich jetzt mit meinem besten Kumpel darüber reden oder eher nicht?
Ja, so.
Ja. Und klar, in den sozialen Medien wird sowas vielleicht häufiger oder mehr thematisiert als, sag ich mal, vor 20 Jahren. Aber auch dann musst du ja den Algorithmus dementsprechend trainiert haben, damit dir solche Sachen angezeigt werden und dass du sie dann auch ernst nimmst.
Ja,
also,
wobei man da halt auch sagen muss, dass viele soziale Medien halt sehr extrem amerikanisiert sind. Und wenn du dann über Sex sprichst, du schon alleine deswegen gedrosselt wirst, weil das ja ein Thema ist, das man öffentlich nicht besprechen darf. So.
Ja, also ganz generell, vielleicht sollte man sowas auch in der Schule schon lernen, was normal und was nicht normal ist, weil ja, es gehört einfach zu unserem Körper und zu unserer Gesundheit dazu. Und wir haben jetzt ein paar dieser Symptome genannt. Wie gesagt, auch Schlafstörungen gehören dazu. Auch, dass man eben häufig verletzt ist und dass eben Knochen, also wirklich Knochenbrüche sind, die nicht so schnell wieder weggehen. Für Athleten kommt erschwerend noch hinzu, dass man auch auf das Training nicht so reagiert, wie man das vielleicht sich wünscht. Also man trainiert sehr, sehr viel, aber man merkt eigentlich keinen Fortschritt. Man wird nicht besser, man kann seine Intervalle nicht krasser fahren oder nicht mehr pushen. Man legt auch keine Muskelmasse zu. Man ist irgendwann einfach nur demotiviert und hat gar keinen Bock mehr aufs Training. Das sind dann schon wirklich sehr, sehr starke Warnsignale, die darauf hinweisen können, dass da was im Argen liegt.
Ja,
und
ja.
In der Theorie zu diesem Red S wird eben gesagt, das liegt alles oder lässt sich darauf zurückführen, dass man zu wenig Kalorien zuführt einfach.
Ja.
Also
Erklärung. Ganz kurz, bevor wir dazu kommen, ich wollte noch ein, zwei Dinge mit ergänzen, die vielleicht wichtig sind. Zum Beispiel so eine Sache wie Nachtschweiß. Also wenn man nachts schweißgebadet aufwacht, ist auch so ein Punkt, das habe ich auch schon öfter im Sport Kontext gehört, dass das eben so eine Sache ist. Und ich weiß nicht, nur damit wir sicher sind, was eben auch so ein Punkt ist, ist eine häufige Infektanfälligkeit. Also wenn man sehr oft sehr viel erkältet ist, dann ist das eben auch, weil das Immunsystem halt drunter leidet. Bevor wir jetzt zu dieser Wissenschaft kommen, was eben dahinter steckt, ist so ein bisschen, wenn der Körper zu wenig Energie bekommt, dann fängt er an, bestimmte Funktionen runterzuregeln. Weil er muss ja dann mit dem, was er bekommt, haushalten. Und wenn er halt, sag mal, er kriegt nur die Hälfte von dem, was er eigentlich braucht, dann überlegt sich unser Körper, evolutionsbedingt, was ist denn wichtig, damit ich überlebe? Und damit ich überlebe, ist es eben erstmal nicht wichtig, dass ich mich fortpflanzen kann. Und damit ich überlebe, ist es erstmal nicht wichtig, dass ich einen großen Bizeps habe. So. Und dann werden die Sachen...
Der kostet viel zu viel Energie.
Ja, genau, der kostet viel Energie. Und dann wird er abgebaut, weil aus den Proteinen kann der Körper dann auch wieder ein bisschen Energie machen, auch wenn das nicht die beste Möglichkeit ist, aber besser, er kann daraus Energie machen, als er hat gar keine Energie. So, und da muss man, das ist eigentlich quasi das, was dann passiert. Ich gebe ihm zu wenig, dann muss er gucken, wo er das herbekommt. Und das ist eben... Das ist wie wenn wir weniger Geld zur Verfügung haben, dann müssen wir uns überlegen, A, wo kriegen wir mehr Geld her oder B, wo können wir Geld sparen? Und das macht unser Körper auch. Der spart überall, wo er Energie einsparen kann und dann können wir uns halt nicht mehr fortpflanzen, weil das ist tatsächlich einfach nicht wichtig für unser Überleben. Das ist wichtig für das Überleben anderer oder unserer Rasse, unserer Spezies, aber nicht unseres eigenen Körpers. Und das ist eben einfach das, was passiert. Und da gibt es dann eben viele Folgeprobleme. Eben der Körper pflegt, sagen wir mal, die Knochen nicht mehr so. Er stärkt sie nicht mehr. Er zieht sogar noch Sachen aus den Knochen raus, weil nämlich Knochen auch Mikronährstoffe speichern. Die werden dann da rausgezogen, weil die kriegen wir nicht mehr über die Nahrung. Haben wir ja jetzt in den letzten Folgen genug gehört. Und wenn du die nicht gehört hast, lieber Hörer, liebe Hörerin, zurück zu den Ernährungsfolgen. Und die hören, weil der Körper zieht das dann aus dem Knochen raus und dann bricht er halt leichter. Und lauter solche Sachen. Und das ist tatsächlich das, was passiert. Das, was wir dann eben auch als Folge sehen. Und das passiert natürlich nicht, wenn ich mal nach einem Halbmarathon nicht das rein esse, was ich eigentlich essen sollte. Das passiert, wenn ich, sagen wir mal, Tag für Tag ein Defizit habe, das ich niemals mehr ausgleichen kann.
Ja, beziehungsweise wenn sich das einfach so aufsummiert. Und jeden Tag sind es mal hier 500 Kalorien zu wenig und da 200 und dann wieder 1000 und dann wieder 700. Und der Körper muss dann irgendwie in den Energiesparmodus im wahrsten Sinne des Wortes schalten und lässt dann alles, was überflüssig ist oder was zu viel Energie kostet, weg. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Ergänzung. Was ich aber auch noch sagen wollte: Dieses Red S klingt jetzt nach einer sehr einfachen Erklärung für wirklich super viele Probleme.
Ja.
Und da gibt es definitiv Zusammenhänge. Und ich glaube, es ist noch nicht bei allen angekommen, wie viel Energie unser Sport kostet und wie viel Energie wir auch ganz normal für unser Leben brauchen, beziehungsweise wie viel Energie auch in bestimmten Lebensmitteln drinsteckt. Also wie man das wieder ausgleichen kann. Es gibt natürlich auch andere Erklärungen dafür, dass zum Beispiel die Monatsblutung ausbleibt. Wenn man schwanger ist, klar, hat man den guten Grund, seine Tage nicht zu bekommen.
Oder habe ich auch schon mal von gehört, ja.
Wenn man zum Beispiel sehr, sehr kleine Kinder hat, die einen jede Nacht wecken, ja, dann ist es irgendwie auch logisch, dass man Schlafstörungen hat, mehr oder weniger. Oder dass man nicht durchschlafen kann. Aber das kann man sich ja dann auch logisch relativ gut herleiten und sehen, okay, ich habe super viel Stress auf der Arbeit, bin total überarbeitet oder alle die anderen Faktoren, die eben noch von außen auf einen einstürmen, können da ja auch eine Rolle spielen. Aber Richtig. Das Problem ist, es gibt fließende Übergänge. Also auch der Stress kann sich auf dein Training auswirken und kann dafür sorgen, dass du dein Training nicht so gut machen kannst. Und dann ist es ja noch umso wichtiger, dass du dafür sorgst, dass dein Körper die Nährstoffe bekommt, die er braucht, um langfristig gesund zu bleiben und langfristig auch weiter diesen Sport zu treiben.
Ja, wobei mir also an dem Punkt uns auch ganz wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass dieses Red S-Syndrom eben bekannt ist, so, aber es gibt eben auch Wissenschaftler, die ganz klar sagen, da handelt es sich um eine Theorie, die Sinn machen kann, aber es gibt eigentlich noch nicht genug Forschung oder sagen wir mal nicht die große Metastudie, die jetzt, sagen wir mal, mit mehreren hundert oder vielleicht sogar tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz klar sagt, jemand, der, und da müsste man ja jetzt lauter Athleten und Athletinnen über einen langen Zeitraum begleiten, schauen, was die essen, was die verbrauchen, wie bei denen das eben aussieht mit dem Screening drumherum, wie ist die familiäre Situation, die berufliche Situation, haben die eben ständig Kinder, die sie nachts wach halten und deswegen nicht gut schlafen und Stress auf der Arbeit haben sie auch noch und deswegen geht es ihnen so. Also diese große Forschung gibt es dazu noch nicht und das, was Lotta gerade angesprochen hat, wird eben da auch ins Feld geführt, dass man sagt, das sind halt ganz viele Symptome, die aber auch andere Hintergründe haben können. Und die sind teilweise auch schwer zu erfassen. Und jetzt einfach zu sagen, nur weil man mal nicht so leistungsstark im Training ist oder vielleicht mal 4 Wochen hat, wo es jetzt mit der Leistung nicht vorangeht, man 2-mal die Woche schlecht schläft und sich vielleicht dummerweise gerade mal irgendwas gebrochen hat, wobei es zusammenhängen kann, dass wenn man sich was bricht, das im Training auch nicht vorangeht, aber das ist jetzt halt einfach nur ein Beispiel.
Oder man hat sich was eingefangen, einfach ein Infekt, das immer. Kommt vielleicht häufiger genau. vor. Ja.
Dann muss das eben nicht Red S sein und es ist jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, okay, da gibt es jetzt ganz klare Leitlinien, das ist das Problem und das sind die Symptome und wenn du das, das und das hast, dann ist es wirklich Red S und dann musst du einfach mehr essen und dann ist gut. Denn auch da gibt es ein großes Problem. Überall, wo man sich die Forschung anschaut zu dem Thema, wird empfohlen, wenn man das eben quasi diagnostiziert hat. Und es gibt schon auch ein paar Profi-Athleten, Ausdauersportler, die tatsächlich auch relativ sicher sagen, dass genau das bei ihnen der Fall war, dass da wird dann eben empfohlen, wenn du das diagnostiziert hast, dann brauchst du eigentlich ein interdisziplinäres Team, das sich mit der Thematik auskennt und dich dann in verschiedenen Bereichen eben unterstützt, weil dann zum Beispiel der Hormonhaushalt ein Thema ist, die Ernährung ist natürlich ein Thema. Da muss man gucken, fährt man das Training runter, trainiert man gar nicht mehr, wie macht man das? Aber für uns Otto-Normalverbraucher, die jetzt nicht super privat versichert sind, brauchen wir gar nicht drüber reden. Niemand von uns bekommt vom Hausarzt eine Red-S-Diagnose und ein Expertenteam, das interdisziplinär ist und uns da wieder rauszieht. So, das ist natürlich schon eine Problematik. Und es gibt ein paar Anlaufstellen. Ich schreibe mir das auch kurz auf und werde das in die Shownotes der Podcast-Folge stellen. Es gibt, glaube ich, 1-2 Anlaufstellen bei großen Kliniken, bei Universitätskliniken, glaube ich. Da kann man sich hinwenden, wenn man wirklich ganz klar der Meinung ist, das muss man in die Richtung mal anschauen lassen. Dann könnt ihr euch da die Adressen raussuchen und euch da mal hinwenden. Ansonsten, ja, vielleicht ein guter Sportmediziner. Aber was unserer Meinung nach, und das ist vielleicht jetzt auch der große Tipp in dieser Folge, was unserer Meinung nach halt hilft, ist, mal selber zu gucken, was verbrauche ich eigentlich und was esse ich. Ne?
Ganz genau, ja. Und da ist es ja schon gar nicht so einfach, eine klare Antwort drauf zu finden. Denn erstmal muss man ja wissen, welche Formel oder also welcher Methode, um meinen Kalorienverbrauch zu messen, kann ich denn hier überhaupt trauen? Es ist ja noch nicht mal einfach herauszufinden, wie viel Körperfett man zum Beispiel hat. Also mit so einer herkömmlichen Körperfettwaage kannst du eigentlich knicken. Die Daten sind ja nicht sonderlich genau. Besser ist es dann, das mal zum Beispiel in einem Fitnessstudio messen zu lassen mit so einer Bioimpedanzwaage oder einen richtigen DEXA-Scan zu machen.
Aber grundsätzlich ist das eigentlich nicht unbedingt ein Thema, dass man seinen Fettanteil messen lassen sollte. Viel wichtiger ist, dass man eine zuverlässige Messmethode hat. Wie viel verbrauche ich denn und wie viel esse ich? Und also wahrscheinlich ist die Messmethode, wie viel man isst, viel zuverlässiger, weil man nämlich auf der Verpackung meistens relativ gut lesen kann, was so im Essen drin ist. Wenn es darum geht zu berechnen, wie viel man verbraucht, sollte man nicht unbedingt der eigenen Smartwatch vertrauen, die über den Puls am Handgelenk misst, wie viel Kalorien man quasi verbraucht.
Ja, aber es gibt ja da auch Formeln, wo man zum Beispiel anhand seines Geschlechts, anhand seines Gewichts und so weiter und auch des Alters herausfinden kann, wie viel man ungefähr an Energie verbraucht. Also es gibt da mehr oder weniger genaue Formeln und wie gesagt, wenn man das 100% wissen möchte, muss man das messen lassen von ja, Experten. Aber hier kriegt man wenigstens mal so eine grobe Orientierung. Am besten oder am meisten verbreitet ist da die sogenannte Harris-Benedict-Formel. Wir haben dazu auch mal einen Artikel geschrieben, beziehungsweise haben auch einen Rechner dazu. Da kann man einfach ganz easy seine ganzen Daten eingeben und kriegt dann eine Zahl ausgespuckt, an der man sich orientieren kann. Das hängt auch damit zusammen, wie viel man sich eben im Alltag bewegt. Also das muss man mit reinrechnen. Normalerweise wird dann eben geschaut, wie anstrengend die Arbeit ist. Und dann kann man ja auch noch die Kalorien aus dem Training on top draufrechnen.
Ja.
Und das ist zumindest mal ein grober Richtwert. Und zusätzlich, oder um das Ganze dann nochmal abzugleichen mit dem, was man isst, müsste man natürlich auch seine Kalorien irgendwie tracken oder sich mal aufschreiben, wie viel wovon esse ich denn überhaupt. Das ist nicht immer so easy, man muss sich erstmal ein bisschen reinfuchsen, aber es gibt heutzutage deutlich mehr Möglichkeiten als, sag ich mal, noch vor 20, 30 Jahren. Da hat man das vielleicht dann noch mit irgendwelchen Kalorientabellen für verschiedene Lebensmittel oder sowas machen müssen, händisch in der Excel. Heute geht es ganz easy, manchmal kann man einfach die Lebensmittel-Barcodes abscannen und dann gibt man ein, wie viel man jetzt von dem Käse oder von den Eiern oder der Banane oder was auch immer gegessen hat. Und dann kriegt man natürlich auch nur Normwerte. Das muss dann nicht genau auf das Lebensmittel wirklich 100% zutreffen, was du da isst. Und was dein Körper dann draus macht, ist auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Aber man kriegt zumindest mal eine Idee. So, man kriegt eine Idee, wie viel esse ich denn am Tag? Und habe ich jetzt eher ein Defizit von 1000 Kalorien oder esse ich vielleicht sogar eher 300 Kalorien zu viel?
Ja. Ja, also das ist mit allen Einschränkungen, die du genannt hast, die wirklich auch wichtig sind, dass man das so ein bisschen im Kopf hat, dass man da nicht auf die Kalorie genau immer achtet. Wenn man so eine App hat, man kann entweder ähnliche Nahrungsmittel auswählen. In vielen Apps gibt es auch tatsächlich das Spezielle, keine Ahnung, den Frischkäse oder die Nuss-Nougat-Creme fürs Brot schon genauso hinterlegt. Wenn man für die App bezahlt, dann sind die oft auch relativ gut gepflegt und dann gibt es die Sachen alle schon hinterlegt, dann kriegt man genau die Werte. Aber ja, es kommt jetzt nicht auf die eine Kalorie an, sondern es geht tatsächlich einfach darum, da mal einen Richtwert und ein Gefühl für zu bekommen. Und ja, es ist anstrengend, aber wenn wir uns jetzt überlegen, wenn ich jetzt als Athlet nachts schlecht schlafe, wenn ich keine Leistungssteigerung mehr erfahre, sondern eher Rückschritte mache, mich den ganzen Tag nur müde und kaputt fühle, vielleicht auch wirklich schlimmere Verdauungsprobleme habe und überhaupt ja, mich nur krank fühle, weil ich auch regelmäßig erkältet bin, dann ist, glaube ich, eine Woche mal sein Essen tracken jetzt nicht unbedingt das, wovor man zurückschrecken sollte. So als Anmerkung. Und da, wenn man dann nach einer Woche, keine Ahnung, sagen wir mal, wenn es schlimm kommt, hat man im Schnitt 700 Kalorien Defizit jeden Tag, dann kommst du halt bei 7 Tagen auf knapp 5000 Kalorien, die du zu wenig isst. Und wenn man da drauf kommt und dann sagt, okay, so wie ich diese Woche gegessen habe, mache ich das eigentlich schon das letzte Jahr, dann hat man, glaube ich, einen Anhaltspunkt, wo man unter Umständen was verändern kann. Da kann man dann vielleicht auch mal zum Arzt gehen oder vielleicht zu einer Ernährungsberatung. Oder einfach selber mal sagen, okay, ich versuche jetzt mal natürlich so ausgewogen und gesund wie möglich mehr zu essen oder wenigstens so viel, wie ich annähernd verbrauche.
Ja, auf jeden Fall. Also den Fokus drauf zu legen ist definitiv nicht verkehrt, wenn man da schon bestimmte Beschwerden an sich selbst erkennt oder merkt, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja, unter diesen Symptomen leidet, die wir jetzt vorhin aufgezählt haben, die zum Red S zählen.
Mhm. Genau.
Und ja, wie gesagt, selbstverständlich empfinden das manche als schlimmer, Kalorien tracken zu müssen, aber es geht ja dabei nicht darum, sich zu beschränken, sondern es geht darum, erstmal zu ermitteln, ob man das halbwegs hinbekommt, seine Kalorien wirklich zu essen. Und meistens braucht man doch mehr, als man glaubt. Also ja. Ich beispielsweise, wenn ich habe auch ab und zu mal meine Kalorien getrackt, nie durchgängig ein Jahr, sondern dann vielleicht 2-3 Monate, einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann habe ich es auch wieder jahrelang gelassen. Aber oftmals haben mir diese Apps einen ganz anderen Energiebedarf ausgegeben, als ich dann in Wirklichkeit gegessen habe. Und ich habe gemerkt, okay, ich esse hier ungefähr immer 500 bis 1000 Kalorien mehr, aber ich nehme nicht zu und meine Körperform verändert sich auch nicht. Also scheine ich doch eine ganz gute Orientierung zu haben dafür, was mein Körper braucht. Und
du meinst, die Apps haben dir nicht einen anderen Wert ausgegeben, sondern du hast über das Tracking gemerkt, dass du eigentlich mehr isst, als du brauchst. Und weil du das aber eigentlich immer so machst, hast du festgestellt, dass du damit kein Problem hast.
Nee, also ich meine, der Grundumsatz wurde von den Apps sehr, sehr niedrig eingestuft.
Mhm.
Und ich habe ja dann quasi, die Apps geben einem oftmals eine Empfehlung, wie viel sollte man denn essen.
Okay,
und
ja.
Darauf würde ich mich nicht unbedingt verlassen, dann lieber diese Harris-Benedict-Formel, auf die wir hingewiesen haben, nutzen und das mal ausrechnen und dann eben dem gegenüber das stellen, was man isst, was man tatsächlich zu sich nimmt.
Ja. Okay,
ich wollte nur sagen, auch meine Garmin sagt mir jeden Tag, ach, ich bräuchte irgendwie, keine Ahnung, 2500 Kalorien inklusive Training. Und wenn ich diese 2500 Kalorien essen würde, dann würde ich verhungern, weil das einfach viel zu wenig ist bei dem Training, was ich mache und bei der Muskelmasse, die ich mit mir rumschleppe.
Mhm. So. Und da ist auch ein Punkt, das werden wir jetzt hier nicht besprechen, da ist auch ein Punkt, dass tatsächlich auch immer mehr Hinweise darauf gibt, dass wenn der Körper ausreichend versorgt ist und der Stoffwechsel tadellos funktioniert, dass dann auch ein zu viel an Nahrung oder ein ausreichend an Nahrung, sagen wir mal, wenn der Körper dann vereinfacht gesagt sagt, ach, gucke mal, ich weiß ja, da kommt immer genug rein, ich muss mir gar nichts speichern, ich brauche gar nichts, es gibt immer wieder neu, dass das tatsächlich dazu führt, dass man dann auch nicht zunimmt, weil eben dieser Stoffwechsel so gut läuft, man übers Training und über die Aktivitäten gut verbrennt, dass man einfach auch nicht zunimmt, selbst wenn man ein paar hundert Kalorien am Tag mehr isst.
Und ja, genau. Also man sollte wahrscheinlich nicht auf die Dauer jeden Tag 500 Kalorien zu viel essen, aber auf die 100, 200 Kalorien kommt es dann selten an, weil auch jeder Körper das ein bisschen anders verwertet.
Ja, ja. Was halt in dem Zusammenhang, also in dem Red-S-Zusammenhang ein Punkt ist, wenn man es halt selber irgendwie mal sich anschauen möchte, wie stehe ich da? Habe ich da eine Problematik? Wenn ich jetzt eben auch so Symptome einfach an mir feststelle, dann kann man darüber schon mal einen ersten Eindruck erhalten, wie gut bin ich denn bei der Ernährung aufgestellt. Wenn ich dann merke, okay, ich esse eigentlich genug, daher kann es nicht kommen, ist es auch eine Erkenntnis, die einen eben auf dem Weg zur Lösung des Problems voranbringen kann. Vielleicht ist es aber einfach tatsächlich so, dass man hier einfach zu wenig isst und einem das auch nicht bewusst war. Das ist ja dann auch, ist ja gar keine böse Absicht oftmals, sondern es passiert halt einfach, weil man es nicht so auf dem Schirm hat. Und man muss auch ganz klar sagen, gerade wenn man in der Langdistanzvorbereitung ist, ich tue mich schwer damit, 6000 Kalorien am Tag zu essen. Ich übe mich, aber ich tue mich schwer. Und das ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber es ist halt, wenn es uns darum geht, wirklich gut zu sein und uns zu verbessern und Leistung abrufen zu können, dann ist die Energie eben ein extrem wichtiger Punkt. Dann müssen wir uns das angucken.
Ja, also wie gesagt, es gibt da noch sehr viel mehr individuelle Dinge, die man da auch checken kann. Aber unser Appell an dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, ist einfach, geh dem nach, wenn du merkst, dass du gewisse Symptome hast, die du dir nicht erklären kannst. Und wir haben ja jetzt einige genannt. Das heißt, man hat eine Orientierung. Wir haben den Link hinterlegt, wo du berechnen kannst, wie dein Kalorienbedarf in etwa aussieht. Und es gibt genügend Apps zum Tracken auf dem Markt, um einfach mal zu schauen, eine Woche lang, wie viel esse ich denn eigentlich? Und passt das, was ich esse, zu dem, was ich brauche? Ja, und dann kann man immer noch weiterschauen.
Ja, und wenn du für sowas oder für andere Themen rund ums Training sei es ein guter Trainingsplan, sei es eine Software, um Rollentraining absolvieren zu können oder einfach auch unseren Rat als Trainer, wenn das Dinge sind, die du in Zukunft gerne in Anspruch nehmen würdest und die dir einfach auch helfen, deine Ziele optimal zu erreichen, dann nimm den Link zum Racing Team, guck dir das Racing Team an. Es gibt das Angebot, den ersten Monat gratis zu bekommen. Und dann, ja, kannst du da im Forum solche Themen auch noch sehr viel individueller mit uns diskutieren. Über die Webinare gibt es da auch immer mehr Input als hier nur im Podcast. Und ja, dann kannst du nicht nur was Red S angeht, auch was die ganze Ernährungsthematik angeht und was dein Training im Allgemeinen angeht, sehr viel mehr mitnehmen und kannst dich verbessern und kannst ja in deinen Wettkämpfen, glaube ich, nochmal eine Schippe draufpacken, was deine Leistung angeht. Das ist das eine. Und das andere, was wir auch in die Shownotes packen, ist der Link zu unserer Umfrage, die wir vor ein paar Wochen, als wir mit dem Ernährungsblog angefangen haben, haben wir die ein paar Mal schon in den Shownotes gehabt. Wir packen die heute nochmal rein, weil wir nächste Woche diese Fragen beantworten werden. Also wir schauen uns an, was da für Fragen sind. Was schon beantwortet wurde in den letzten Folgen, machen wir natürlich nicht mehr. Aber alles, was noch offen ist, besprechen wir in der nächsten Folge. Wenn du also jetzt noch Fragen rund ums Ernährungsthema hast, schreib das in diesen Fragebogen, beantworte uns das. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Es sind ein paar Fragen, die man anklicken kann und dann einmal, was einen selber noch interessiert. Füll das aus und dann gucken wir, dass wir das nächste Woche für dich beantworten. Und ich glaube, damit sind wir jetzt am Ende angekommen.
Ja, ich denke auch, das war sehr, sehr umfangreich.
Genau.
Kann man wieder eine Menge draus ziehen. Sagt euren Freunden Bescheid, dass ihr diesen Podcast hört und was ihr daraus mitnimmt, nehmt. Das hilft einfach, dass noch mehr Menschen davon profitieren können.
So sieht's aus. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und beantworten eure ganz individuellen Fragen. Und ja, bis dahin viel Spaß beim Training. Und ciao, ciao.
Bis dann.